Sie möchten in Ihrem M&A-Business keine Zahl dem Zufall überlassen? Die Finance Multiples sind das Tool für die professionelle Unternehmensbewertung, das Ihnen schnell, mühelos und effizient bei strategischen Entscheidungen zur Seite steht. Von Microcap bis Largecap mit über 40.000 Datensätzen für 20 relevante Branchen liefern die Finance Multiples die Grundlage für Ihre Business-Analysen. Überzeugen Sie sich selbst vom interaktiven Dashboard mit der kostenfreien Demo-Version auf finance-magazin.de/finance-multiples. Damit müssen Sie rechnen.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's up, Corporate Finance? Ich bin Michael Hetzstück und ich bin heute euer Host. Wir alle sehen es jeden Tag, in der deutschen Industrie findet eine Wachablösung statt. Industrieikonen von früher straucheln oder werden kleiner, während in Zukunftsbranchen hochinteressante neue Milliardenunternehmen entstehen. Besonders spannend sind die, die das typisch deutsche Ingenieurswissen auf neue Anwendungsfelder übertragen und damit das Versprechen in sich tragen, in einigen Jahren vielleicht das Bild von Made in Germany in der Welt neu zu prägen. Und genau in diese spannende Welt schauen wir heute näher rein. Emerging Tech in Deutschland ist das Thema dieser Folge. Und unsere beiden Leitfragen sind, wo genau wachsen die DAX-Konzerne von morgen heran? Und welche Investoren reiten diese Welle? Diese Themen betrachten wir durch die Brille der Dealmaker. Und einer der meistbeschäftigten Dealmaker bei Emerging Tech in Deutschland ist heute mein Gast, Dr. Stefan Witte, Counsel bei A&O Sherman. Herzlich willkommen in unserem kleinen, gemütlichen Studio, lieber Stefan.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Stefan, du bist auf vielen kleinen und großen Tech-Messen unterwegs, vor allem in Deutschland, in unseren Nachbarländern. Nach dem zu urteilen, was du da siehst und erlebst, gibt es Hoffnung auf eine Erneuerung der deutschen Wirtschaft?
Die gibt es aus meiner Sicht immer. Natürlich, wenn man in dem Bereich arbeitet, dann sieht man wahnsinnig viel tolle Innovation. Und ich glaube, gerade die Bereiche, über die wir jetzt sprechen, da gibt es viel, viel Potenzial für die kommenden Jahre.
Sind ja schon Unternehmen begegnet, denen du persönlich zutraust, in 5 oder 10 Jahren im DAX zu landen, vielleicht sogar Weltmarktführer in ihrem gesamten Industriezweig zu werden?
Ja, also ich habe das Gefühl, viele haben das Potenzial. Weltmarktführer, ich meine, das ist natürlich eine starke Ansage, auch auf diese Vergleiche mit Nvidia oder sowas, die gerade eine Wahnsinnsbörsenbewertung haben. Sowas wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Bereich, wo es sehr, sehr starke Player geben wird und auch viel, viel mehr Konkurrenz, glaube ich, für die etablierten Spieler.
Auf welchen Anwendungsfeldern mit hohem Zukunftspotenzial kommt die Ingenieursstärke unseres Landes dann gerade zum Tragen? Wo sind unsere jungen Tech-Unternehmen in der weltweiten Entwicklung vorne mit dabei?
Also ich würde sagen, im ganzen Bereich Deep Tech. Wir sprechen ja heute viel über Defense Tech und Energy Tech. Und das sind aus meiner Sicht gerade die Ausprägung vom Deep Tech-Bereich, wo die deutsche Ingenieurskunst ja viel zu beitragen kann.
Die stärkste Medienpräsenz bekommen und suchen im Moment zweifellos die Newcomer im Verteidigungsbereich, Defense Tech, du hast es angesprochen. Ja. Der Name ist in aller Munde, gerade Entwickler von Kampf- und Abfangdrohnen können sich seit den jüngsten Drohnenvorfällen an Flughäfen oder in Polen vor Aufmerksamkeit ja kaum retten. Ist das ein Hype oder entsteht da tatsächlich ein großer neuer Markt?
Also es entsteht ein großer neuer Markt, es ist aber auch ein Hype, wie das oft ist. Ich glaube allerdings, ist es nicht so die klassische Blase, die man vielleicht manchmal im Venture Capital haben kann und die viele Leute dann heraufreden möchten. Es ist eher so, es ist einfach eine wahnsinnige Dringlichkeit, die alle mittlerweile gemerkt haben. Nicht erst oder eigentlich erst, seitdem die USA auch so ein bisschen deutlich gemacht hat, wir stehen zwar an eurer Seite, aber ihr müsst trotzdem für eure Verteidigung selbst aufkommen. Ja? Und das sind Themen, das spätestens da ein Umdenken stattgefunden hat, dass dieser Bereich gefördert werden muss. Die Unternehmen, die da jetzt groß in der Presse stehen, muss man schon sagen, der Unterschied vielleicht zu anderen Startups, wo wir manchmal auch im AI-Bereich eine wahrscheinlich schon Richtung Blase hatten, ist hier die Bewertungen, die knüpfen an harte Kriterien. Wenn man sich ein Helsing anguckt oder auch Quantum Systems, Arx Robotics, die haben tatsächlich viele Aufträge, die haben die Zertifikate, die sie brauchen und die sind so weit in der Entwicklung, dass sie Entwicklungslevel ganz hinten, also einsatzbereit sind. Ja, Arx Robotics, die fahren in der Ukraine. Die Quantum Systems Drohnen, die fliegen auch. Ja, und das ist ein großer Unterschied. Die sind dabei und die werden immer besser. Natürlich aufgrund der, ja, auf jeden Fall nicht schönen Begebenheiten, dass wir, nicht wir, aber dass im Endeffekt Krieg wieder stattfindet. Aber dadurch haben die eben Aufträge und sind direkt tätig. Und das heißt, die Bewertung ist ganz klar zu knüpfen an Kriterien. Das nächste ist auch, es gibt einfach eine ganz, ganz starke Nachfrage. Es gibt große Fonds, die aufgelegt wurden in diesem Bereich. Viel, viel Geld fließt da rein. Und klar, es gibt immer noch Unternehmen, die jetzt vielleicht aufspringen und dann teilweise nicht so viel in sich haben. Aber gerade diese genannten Unternehmen, die haben eben wahnsinnig viel Substanz.
Die große Frage ist ja, wie groß wird der Markt, den die mit ihrer Technologie, die du ja schon als durchaus reif bezeichnest, adressieren können? Jetzt tobte ja vor ein paar Tagen gerade erst so eine leichte Debatte zwischen dem Rheinmetall-Chef, der sagte, Panzer, Raketen und Geschütze werden auch in Zukunft noch das Herzstück der Militärtechnik sein. Während der Chef von Helsing dagegen gehalten hat und gesagt hat, in der Ukraine finden 80-90% der Tötungen der Gegenseite von Russland und Ukraine tatsächlich durch Drohnen statt. Und das ist im Prinzip das Zentrum der Zukunft. Glaubst du oder wie siehst du das Thema? Sind Drohnen eher ein Hype-Thema, das eine kleine Ergänzung im Arsenal sein wird? Oder kannst du dir vorstellen, dass Drohnenhersteller langfristig tatsächlich das Zentrum der europäischen Rüstungsindustrie werden?
Also das können natürlich am Ende ganz andere Leute beurteilen als ich als Anwalt. Aber das, was ich sehe und höre bei Mandanten, wenn ich unterwegs bin, ist eigentlich das Folgende. Wir haben oft noch dieses alte Verständnis, wir brauchen die große Gerätschaft. Wenn man in die UK guckt zum Beispiel, die haben, meine ich, das so aufgedröselt, dass sie gesagt haben, naja, von den 100% sind eigentlich nur noch 20% genau diese alten Panzerflugzeuge. Und die anderen 80% sind eigentlich solche Themen wie Unmanned Drones, solche Sachen, ja, Drohnen, was auch immer, über die wir gesprochen haben, ohne diese Riesengeräte. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es dann wirklich 80% sind, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel, weil, wie auch beispielsweise der Mark Whitfield von Axe Robotics immer wieder betont, es wird nichts bringen, einen großen Panzer zu haben, der eben auch wahnsinnig viel kostet, wenn da dann 1000 Drohnen auf diesen Panzer zufliegen und vielleicht auch die Drohnen ja mittlerweile, die können durch kleine Luken fliegen da rein und dann explodiert das Ding. Das heißt, man wird das auf jeden Fall brauchen. Und wenn man auch sieht, was die anderen Nationen, die Russen für eine Drohnenproduktion haben, wie viele die da schicken, ist das ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ja, aber eben nicht nur Drohnen, sondern ganz viel verschiedene. Ja, also Robotics, das sind eben kleine Roboter, die losfahren und auch im Defense-Bereich, also wirklich Defense im Sinne von wir greifen nicht an, sondern wir wollen, dass die Minen nicht explodieren. Wir fangen die Drohnen ab. Das ist wahnsinnig viel. Und gerade wenn die anderen viele Drohnen haben, muss man auch dagegen arbeiten. Da bringt es nicht, ein Panzer sollte nicht auf Drohnen schießen. Das wird wahrscheinlich nicht klappen.
Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht und die sind ja wirklich erstaunlich. Man wird ja gerade von Newsflow aus dem Bereich der Drohnenentwicklung ja so fast so ein bisschen überschwemmt, auch gerade wenn man sich für Corporate Finance Hintergründe interessiert. Helsing, einer der Drohnenentwickler, die du schon erwähnt hast, ist in seiner jüngsten Finanzierungsrunde mit sage und schreibe 12 Milliarden Euro bewertet worden. Die Sprünge, die Helsings Bewertung in den letzten ein, zwei Jahren gemacht hat zwischen Finanzierungsrunden, die kennt man sonst nur von KI-Startups in den USA. Ja, dann gibt's noch zwei weitere Unternehmen, Stark und Quantum, ebenfalls im Bereich der Drohnen tätig, die ebenfalls schon den Einhornstatus erreicht haben, die über 1 Milliarde Euro wert sind. Ich frage mich, Stefan, kann es sein, dass diese Unternehmen gerade mehrere Finanzierungsphasen überspringen und direkt von der Series B-Finanzierung in Richtung Kapitalmarkt ziehen?
Ja, ob der Kapitalmarkt am Ende der richtige Ort ist, das wird sich zeigen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir solche Runden typischerweise in Deutschland nicht sehen. Also da wird was übersprungen. Die Frage ist, wo dann eigentlich der Exit-Kanal am Ende ist. Ja? Ist das ein großer PE, ist das ein Stratege oder ist das ein IPO? Aber ja, also diese Bewertungen sind natürlich wahnsinnig. Klar, jetzt muss man auch sagen, bei Helsing, das ist ja so AI-gesteuerte Drohne im Endeffekt, das Battlefield zu analysieren. Da steckt natürlich auch viel dahinter, dass man gar nicht genau weiß, wo sind die eigentlich gerade dran? Was entwickeln die gerade ganz genau? Also ich kann es jetzt nicht mehr so sagen, was da eigentlich...
Es gibt auch gute Gründe, warum man das nicht weiß. Ja, ist genau. Ja, Schlüsseltechnologie und sagen wir verteidigungskritisch, sicherheitskritisch. Ja.
Genau, also das auf jeden Fall. Ich meine, das ist immer das Thema, dass man nicht ganz genau was weiß. Aber ich glaube, teilweise ist es natürlich auch Storytelling, dass man so ein bisschen auf dieses, ja, die entwickeln ganz viel, man weiß aber gar nicht genau, wie weit sie schon sind. Aber offensichtlich... Sehr, sehr viel weiter als das, was man sonst so liest, weil diese Bewertungen kommen nicht von ungefähr.
Wie sieht es denn im Ausland aus? Du siehst ja viele in dieser Welt. Sind die deutschen Defense-Tech-Pioniere wirklich von internationalem Format oder gibt es in UK, USA, Frankreich oder so weiter ähnliche Unternehmen?
Es gibt sicherlich ähnliche Unternehmen, aber man muss schon sagen, gerade die genannten sind einfach sehr weit vorne.
Auch international?
Würde ich schon sagen. Also in Europa, ja, und dann ist mal die Frage, wie sehr kann man das eigentlich mit den USA vergleichen? klar, USA ist einfach ein Markt, da steckt extrem viel Geld drin. Und das ist dann auch einfach ein Grund, warum man da vielleicht weiter ist und vor allen Dingen wesentlich mehr solche Unternehmen hat. Weil einerseits kommt viel mehr Geld von Investoren, andererseits kommt aber auch viel, viel mehr Geld vom Staat natürlich. Also wenn man sich anguckt, bestes Beispiel ist immer SpaceX. Das ist jetzt eher so in der natürlich andere, also Aerospace-Bereich, ja, aber sehr gutes Beispiel. Extrem viele Aufträge kommen vom Staat, dadurch natürlich extrem viel Geld rein und deswegen können die überhaupt so groß werden. Ja. Insofern, das ist immer schwer dann zu konkurrieren, aber gerade die genannten sind sicherlich gerade europaweit Spitze, sind ja auch, ich meine, Arx Robotics, der Gründer, wurde auch eingeladen in die UK. Er hat da mit dem Prime Minister gesprochen zu diesen Themen. Insofern, ja, das, wir werden auf jeden Fall gesehen mit diesen.
Aber das ist ja schon eine große Herausforderung, die du da implizit ansprichst, nämlich das Thema Kommerzialisierung. In den USA findet Waffenbeschaffung ganz anders statt als in Deutschland. Gerade auch die Offenheit zu neuen Technologien ist deutlich höher. Jetzt noch eine spannende Zahl, hat die Bundeswehr ja angekündigt, für 10 Milliarden Euro Drohnen anschaffen zu wollen, aber über die üblichen Beschaffungswege. Wir wissen ja, dass die Einkaufsbürokratie der Bundeswehr ja teilweise irrwitzig ist und ja eigentlich ausgerichtet ist auf lange Prozesse von großen etablierten Unternehmen, extrem viel Compliance, extrem viel Datenmaterial, eigentlich nicht das, was ein Startup normalerweise in der Lage ist, abzugeben, wenn es sich für einen Auftrag bewirbt. Wie ist dein Blick auf das Thema Kommerzialisierung mit Blick auf die Bundeswehr als Leitkunden? Für mich wirkt es jetzt nicht wie ein besonders gutes Trampolin für eine ehrgeizige Kommerzialisierungsstrategie kurzfristig.
Also ich glaube, man muss das so ein bisschen differenziert sehen. Also weil es bessert sich extrem. Ja, das ist sicherlich so, dass, wenn man sich jetzt mal ganz kurz den Namen anguckt, ich habe mir den extra aufgeschrieben, weil der an sich schon immer so klassisch deutsch-bürokratisch ist. Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Sehr, sehr oft gebasht worden, dass es eben so langsam ist, dass die Unternehmen teilweise daran zugrunde gehen, an diesem Valley of Death, dass es eben so lange dauert, bis man dann am Ende wirklich Geld kriegt und die Unternehmen teilweise gar nicht so lange durchhalten. Es ist aber so, da wird wahnsinnig viel gemacht. Der Sven Weizenegger, der ist da mit diesem Innovation Hub extrem dran. Die Prozesse, was ich so höre, werden auf jeden Fall besser. Die sind sich dessen bewusst. Pistorius ist einer, der wohl sehr, sehr auch eingeht auf die ganze Industrie, insbesondere eben auch die Startups und sieht, dass das eine große Chance ist. Es wird besser, aber sicherlich. Ich meine, die Bundeswehr ist so ein bisschen dafür gemacht, oder der ganze Beschaffungsprozess, dass man eigentlich schaut, okay, was wollen wir haben? Und dann entwickelt man. Und so ein bisschen anders als die Startups, die eigentlich direkt von den Soldaten quasi gesagt kriegen, okay, wir brauchen das und das und dann wird das eben schnell entwickelt. Also dieser ganze Prozess wird quasi umgedreht von den Startups. Da brauchen wir sicherlich noch ein bisschen Zeit. Der Weg ist manchmal ein bisschen schleppend, aber es gab damals dafür gute Gründe. Das wird jetzt so ein bisschen aufgebrochen und ich hoffe einfach, dass das weiterhin dynamischer wird und einfach der Prozess einfacher wird für Startups. Startups, das klingt immer so jung, die sind ja wirklich, wie du schon sagst, Milliarden bewertet. Das sind ja auch schon große Unternehmen. Also einfach für neue Unternehmen, die quasi reinkommen wollen, neben den Primes, also neben den Großen.
10 Milliarden Euro von der Bundeswehr klingt nach viel Geld, aber wenn man sich Bewertungen der Unternehmen anschaut, da ist es dann wieder nicht so viel Geld, ja. Damit das rechtfertigt wird, heißt, das muss exportiert werden. Wie schätzt du denn die Exportchancen von Defense Tech Made in Germany an? Einerseits natürlich, was die Marktfähigkeit angeht, andererseits natürlich aber auch diese Beschaffungsthematik von anderen NATO-Partnern beispielsweise.
Also ich sehe da viel Positives. Es ist ja so, dass die deutschen Unternehmen gerade dadurch glänzen, dass sie eigentlich Zertifizierung sich einholen, sehr compliant sind und dadurch auch sehr, wie man sagt, so export-compliant sind. Ja? Außerdem wird grundsätzlich darauf geachtet, dass man auch die NATO-Standards erfüllt. Und das führt dazu, dass man nicht nur an Deutschland quasi gebunden ist, sondern diese Standards eben der ganzen NATO gelten. Und man dadurch, wenn man etwas entwickelt und sich daran hält, an die Zertifizierung, dass man das auch expandieren kann, gerade eben in diese Staaten. Es ist sicherlich aktuell so ein Trend, das eher in EU zu machen und jetzt weniger in die USA zu gehen. Muss natürlich darauf achten, was habe ich für Beschränkungen, Ausführbeschränkungen. Das ist ja das, wo wir Anwälte oft reinkommen. Und das andere Thema ist natürlich, wie ist es eigentlich mit Investoren, die reinkommen aus anderen Ländern. Teilweise reicht es schon, wenn sie nicht aus Deutschland sind. Oft geht es darum, sind sie aus der EU oder nicht. Da muss man so ein bisschen schauen. Und die Frage ist auch teilweise, will man eigentlich in die USA oder in andere Staaten? Da gibt es natürlich viele Unternehmen, die gerade sehr stark diesen Europe-First-Ansatz gehen und eigentlich eher auf Europa gucken.
Aber theoretisch gehört zum Weltmarkt ja auch sowas dazu wie Japan, Südkorea, Australien, Middle East, sagen wir Verbündete oder zumindest neutral stehende Nationen, die auch Interesse an dieser Technologie haben und vielleicht diese Technik in ihrem eigenen Land nicht vorhanden haben.
Ja, also ich glaube, es kommt immer auch sehr darauf an, was man entwickelt. Ja, wenn man jetzt die Materialien für Kampfflieger entwickelt zum Beispiel mit Carbon Fiber oder so, das ist wahrscheinlich eher der Anreiz, das auch ja dann die genannten Staaten zu bringen, die du nennst. Ich würde sagen, es ist einfach aktuell, was ich immer so mitkriege im Markt, ist es schon ein sehr europäisches Denken aktuell. Ja, also klar, man möchte auch natürlich Geld damit machen, aber es ist eben schon, der Fokus ist, glaube ich, einfach sehr stark auf der EU. Aber gut, dann eben auch NATO und insofern ein bisschen weiter. Nur weil USA gesagt hat, die haben ja nicht gesagt, wir unterstützen euch nicht mehr. Die haben nur gesagt, ihr sollt selbst für eure Verteidigung sorgen. Wir stehen ja immer noch mit denen Schulter an Schulter insofern.
Zu DefenseTech gehören ja nicht nur Drohnen. Was für Innovationen mit Milliardenpotenzial siehst du denn jenseits der Drohnen im Defense-Bereich?
Also ich denke, genau, Drohnen ist das eine. Es gibt dann eben diese Roboter, Arx Robotics, ja, die im Endeffekt so kleine Roboter, die rüberfahren, da kannst du verschiedene Sachen draufbauen. Ich glaube sehr, sehr viel, wie ich vorhin schon sagte, im wirklichen Defense-Bereich. Also ich schaffe es, Drohnen abzufangen, ich schaffe es, Minen zu neutralisieren. Viel auch einfach in dem ganzen Thema, wenn ich jetzt auf Project Q gucke, die machen so ein bisschen die, im Endeffekt, dass du sehr unabhängig im Kampffeld bist und quasi einen eigenen Server dabei hast und total autark bist und auf nichts anderes angewiesen bist. Weil man hat ja gesehen, gerade Ukraine, die konnten am Anfang sehr gut durchhalten, haben sich aber natürlich extrem auf die Hyperscaler verlassen, haben sich extrem darauf verlassen, dass sie die Satelliten hatten, die ganzen Techniken. Und wenn dann jemand sagt, okay, die hast du jetzt nicht mehr, dann bist du plötzlich aufgeschmissen. Und auch, ich glaube, das ist ein ganz starker Bereich, wenn man sich überlegt, man hat immer Angst, dass man gehackt wird, wenn man im Endeffekt Wireless hat. Das führt ja dazu, dass teilweise Drohnen und auch andere Maschinen mit Kabeln an sich geflogen sind. Und da liegen jetzt überall Kabel rum. Das sind, glaube ich, viele Themen. Einfach diese Themen, autark im Kampffeld zu sein und auch, was auch Project Q sich zur Aufgabe gemacht hat, quasi diese alten analogen Gerätschaften, Panzer und so weiter, zu verbinden im Endeffekt mit den neuen. Also alle diese Verbindungsstellen, weil es wird nicht so sein, dass es nur Drohnen gibt, dass es nur solche Unmanned Systems gibt. Es gibt eben auch noch die Panzer, die wird es auch immer geben. Aber dass man das eben verbindet, ich glaube, da ist auch sehr, sehr viel. Und dann natürlich Cybersecurity, wo auch jetzt schon viel ist, weil klar, je mehr Technik überall reingeht, im Sinne von Computertechnik, Software, desto mehr anfällig wird man eben auch dann für Cyberangriffe. Das ist natürlich ein Bereich, da passiert extrem viel. Das sieht man vielleicht manchmal nicht so stark in der Presse, weil das ist dem Bereich so ein bisschen inhärent, das Cybersecurity.
Das, was du gerade beschreibst, gerade diese, sagen wir, vernetzten Plattformen auf dem Schlachtfeld, ist das, was die Branche als Software-Defined Defense bezeichnet?
Ja.
Das reklamieren ja auch große Player für sich, zum Beispiel Hensoldt oder so, sagt er ja, dass sie da marktführend sind. Ist das was, wo auch Platz ist für kleine, agile Player?
Auf jeden Fall, ja. Das würde ich sagen. Also ich würde nicht sagen, dass die Primes für diesen Bereich nicht gemacht sind, was teilweise gesagt wird. Sie sind dafür gemacht, aber sie kaufen sich natürlich auch Lösungen ein. Das sollten sie auch, weil einfach die Startups sehr, sehr weit vorne sind und auch oft einfach agiler sind. Insofern, in meiner idealen Welt verbinden sich diese beiden, wie es ja auch jetzt mehr und mehr passiert, mit Kooperationen, mit Kleinminderheitsbeteiligungen und dann einfach so Joint Roadmaps, dass man sich überlegt, was machen wir zusammen? Ich glaube, going forward müssen die zusammenarbeiten, wie es eben auch losgeht.
Sehr spannendes Feld. Jetzt wird es ja irgendwann, wenn es gut läuft, in die großindustrielle Fertigung gehen. Von Hardware natürlich in erster Linie, aber auch Software muss natürlich richtig groß entwickelt und abgesichert werden. Das heißt, all diese jungen Unternehmen werden sehr viel Kapital benötigen. Bei deutschen Scale-Up-Unternehmen, jetzt unabhängig von der Branche, kommt es ja in der Regel überwiegend von US-Finanzinvestoren. Hier geht es jetzt um sensible Militärtechnik. Würde ich jetzt sagen, US-Finanzinvestoren sind da keine besonders gute Finanzierungsquelle, oder?
Ja, das kann man so und so sehen. Also, und auch wenn man sich die Unternehmen anguckt, über die wir jetzt schon öfter gesprochen haben, ist das differenziert. Wenn man sich Helsing anguckt, ich meine, da sind Lightspeed Ventures dabei unter anderem und noch SL, also zwei US-Investoren, ja. Da ist natürlich das Geld. Warum wahrscheinlich auch, ist wieder der eingangs erwähnte Punkt, es gibt da einfach sehr, sehr viel Kapital im Vergleich zu woanders. Das ist einfach Realität. Dann gibt es andere Unternehmen, beispielsweise Arx Robotics, meine ich, ist immer noch komplett EU-Investoren, Project Q genauso, legen da auch sehr viel Wert drauf, weil sie eben sagen, wir wollen unabhängig sein. Wir haben die Probleme gesehen, Corona-Pandemie, in den Kriegen, was passiert, wenn man von einzelnen Ländern abhängig ist und die plötzlich den Daumen senken und eben nicht mehr einen unterstützen. Insofern, ich würde nicht so kategorisch sagen, USA nein. Es ist aber natürlich, dass uns die Regelungen auch sehr viel vorgeben. Also wenn wir auf den Rechtsrahmen gucken, ist es eben so, wenn da ist ein deutsches Unternehmen und das so in der Hardcore-Defense-Bereich ist, dann reichen schon 10% Beteiligung und dann wird eben genau drauf geschaut. Und das ist dann auch so die Frage, je mehr Unternehmen diesen Prozess reingeben und je mehr Transaktionen da reingehen, wie wird eigentlich entschieden in diesen Bereichen? Senkt man oft im Wirtschaftsministerium den Daumen und sagt, nee, wir wollen diesen US-Investor nicht haben oder nicht? Ja, das war früher vielleicht oft in den Dokumenten etwas, ja, hat man reingeschrieben, dann hat man nach einem Monat erfahren, ja, dürfen wir machen und weiter geht's. Das ist eigentlich eine spannende Frage, wie viel auch da gesteuert wird.
Wie läuft es denn richtig ab, so diese Regulierung der Investoren jetzt bei Defense Tech im Vergleich zu normalen Unternehmen, Online-Fahrradhändler oder sowas? US-Finanzinvestor will 2 Milliarden Euro in Drohnenhersteller aus Deutschland stecken, versus er will 2 Milliarden Euro in E-Commerce-Plattformen für, weiß ich nicht, Fahrräder stecken. Gibt es da irgendwelche besonderen Inhaberkontrollverfahren oder rüstungsbezogene Regulierungen, die den Prozess dann auch ein bisschen schwierig und langatmig machen?
Ja, genau, die gibt's. Und das ist eben das eben schon angesprochene Investitionskontrolle, also FDI. Da gibt's ganz, ganz viele Regelungen zu. Gibt's natürlich auch einzelne Experten, die genau in diesem Bereich tätig sind, die auch aktuell sehr, sehr viel zu tun haben, wie man sich vorstellen kann. Und diese Regelungen werden auch immer wieder überdacht. Im Endeffekt ist es so, es gibt da gewisse Abstufungen und je kritischer das ist, desto härter sind die Regelungen. Also der klassische Bereich ist Defense und Encryption. Da ist es so, wenn ein nicht deutscher Investor reingeht, ist ab 10% und dann 10, 20, 25 und so weiter gibt es eben dieses Verfahren. Da gibt es eine Liste, es geht um insbesondere ganz wichtige Patente. Das nächste ist so kritische Infrastruktur, Data Center, Cloud Computing, solche Sachen. Das ist dann quasi europäisch, also alles, was in Europa ist, ist okay. Oder Europa und EFTA. Alles darüber hinaus greifen auch wieder die Schwellenwerte ein, 10%. Wenn man so andere Bereiche hat, sogenannte non-sensitive sectors, da greift die Schwelle erst bei 20%, wenn es nicht EU ist. Ja. Muss man also ganz genau reingucken und das ist eben auch gerade der Bedarf, wo wir Anwälte auch ins Spiel kommen, weil man auch oft gucken muss, wo fallen wir denn eigentlich rein? Und gerade wenn jetzt so viele neu wachsende Unternehmen kommen, ist immer die Frage, was ist das eigentlich noch? Ist das schon Kategorie 1, ist das 2? Und ja, teilweise auch gar nicht so einfach zu beantworten.
Sicherlich auch gilt das für die Käufer selber. Private Equity zum Beispiel hat ja auch mehr als nur ein Auge auf diesen Boom-Sektor geworfen. Viele Fonds haben damit begonnen, Defense Tech systematisch auf Investitionschancen hinzuscreenen. Wie sieht es denn aus bei nicht-deutschen Private Equity Fonds? US-Investor zum Beispiel. Gibt es ja auch die Problematik mit den Inhaberkontrollverfahren?
Ja, also das ist im Endeffekt völlig unabhängig davon, wer am Ende investiert. Also jetzt im Sinne von, ist es Private Equity, ist es ein Stratege? Sondern es geht ausschließlich darum, wo sitzt denn dieser Investor?
Ja. Auch wenn er jetzt zum Beispiel in Luxemburg oder in Guernsey sitzt, wo ja viele Fonds im Prinzip offiziell ihre Heimat haben, die dann von deutschen Einheiten beraten werden, gilt dann auch Luxemburg als nicht deutscher Investor im Prinzip?
Ja, das kommt ganz drauf an. Also im Endeffekt geht es immer um die Ultimate Control, also wer oben kontrolliert. Das heißt, man ist dann schon so schlau, dass man durchschaut und nicht sagt, sitzt jetzt in Luxemburg, dann passt es schon, sondern ja, man schaut dann im Endeffekt durch. Und wenn am Ende ein US-Investor die Ultimate Control hat oder ein russischer Investor oder ein chinesischer, dann greift eben dieses Verfahren.
Das ist aber schon ein klarer Wettbewerbsvorteil für die deutschen oder europäischen Private Equity Funds, oder die tatsächlich ihre Ultimate Control in Frankfurt, München, Stockholm oder Paris haben versus USA zum Beispiel.
Ja, das mag man so sehen können. Am Ende ist es natürlich so, jeder hat in seinem Heimatland oder Heimatkontinent im Zweifel diese Vorteile. Die anderen Nationen haben ja ähnliche Verfahren, die teilweise noch sehr strikter gehandhabt werden. Ne?
Also. Anderes rechtliches Thema sind ja die Fondsstatuten von Private Equity Häusern. Als die meisten Fonds aufgelegt worden sind, die jetzt in der Investitionsphase sind, stand Rüstung noch auf der Ausschussliste. Ja, jetzt ist es plötzlich heiß. Lassen die Fondsstatuten von Private Equity Häusern überhaupt im bestehenden Rahmen solche Investments zu?
Auch da wieder die klassische Anwaltsantwort, es kommt drauf an, aber du hast schon recht. Also es war natürlich immer so, es gab eigentlich drei Sachen, in die man nicht investieren durfte. Pornografie, Drogen, Waffen. Und eben gerade dieses Waffenthema hat sich ein bisschen gelockert. Wir hatten das mitbekommen, damals noch bei meiner vorherigen Kanzlei, viel in der Fondsstrukturierung aktiv, dass eben mehr und mehr die Fragen aufkommen, was ist denn eigentlich mit dem und dem Startup aus dem Defense-Bereich, darf ich da investieren? Damals war das vielleicht noch einfach her, weil man zumindest gesehen hat, das ist ein Defense-Unternehmen im Sinne von Defense. Also beispielsweise die Minen werden unschädlich gemacht, ja, oder die Drohnen werden abgefangen. Also nichts, wo ich offensiv rangehe. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriger Bereich, weil wir reden immer von Defense Tech. Das klingt sehr schön.
Deswegen Munition ist offensiv, ganz
genau. Und eigentlich müsste man sagen Offense Tech. Ja, das gibt's eben auch. Und man muss wahrscheinlich schon zwischen Defense Tech unterscheiden und Offense Tech. Und dann auch so dieses klassische Dual Use, also, dass man das einsetzen kann für zivile Zwecke oder auch für militärische Zwecke. Und da muss man immer sehr genau drauf schauen. Es ist aber natürlich so, dass sowohl die VC-Fonds als auch die PE-Fonds ihre Statuten entweder angepasst haben oder zumindest, wenn sie neue Fonds aufgelegt haben, das so weit geöffnet haben, dass sie gesagt haben, wir können eben in die Bereiche investieren. Es ist immer noch so, dass jetzt viele weiterhin nicht in aktive Munition im Sinne von, ich kann damit tatsächlich Menschenleben auslöschen, investieren können. Aber gerade der klassische Defense-Bereich, der wird mehr und mehr aufgemacht. Und man sieht es natürlich auch manchmal, das ist ja immer dieses Beispiel Quantum Systems und Stark, ja, dass dann die Investoren nicht mehr mitgehen können, wenn als Quantum System sich überlegt hat, wir wollen eigentlich jetzt auch mehr in das quasi Offense-Tech gehen. Und ja, dann wurde eben mit Stark ja eigentlich ein Unternehmen daraus entkoppelt. Und insofern ist Stark ja auch so schnell gewachsen, weil sie eben eigentlich von Quantum Systems das ausgegliedert haben, mehr oder weniger, und damit eben andere Investoren investieren können in diesem Bereich.
Interessante Antwort. Das heißt also, an der Nachfrage, an der Marktnachfrage wird es nicht scheitern, an der Kapitalnachfrage wird es nicht scheitern. Die Targets sind auch da. Die Statuten der Fonds lassen es zu, zumindest wenn man jetzt mal den Offense-Tech rauslässt, zumindest gewisse Teile von Defense-Tech. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt eine Schätzfrage für dich als Marktinsider. Glaubst du, dass Private Equity auch wirklich in der Lage sein wird, in den nächsten 1-2 Jahren im Defense-Tech-Bereich relevante Transaktionen zu tätigen in Deutschland?
Das denke ich schon, ja. Also wir kriegen das auch mit, dass gerade in dem Bereich viel Awareness ist, viele Leute sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen. Man muss natürlich sagen, es gab noch nicht die großen Transaktionen jetzt oder nicht viele. Aber warum? Weil natürlich sich alle die Karten legen. Auch teilweise, weil natürlich oftmals Bankenfinanzierung da eine Rolle spielen und auch Banken doch oft noch gar nicht so weit sind, dass sie sagen, okay, mittlerweile schon, aber woran dürfen wir investieren? Und stellen sich eben immer neue Fragen, ist das jetzt ein Unternehmen, wo wir dann einen Loan reingeben können oder nicht? Also es ist eben ein sehr, sehr komplexes Feld, aber wir sehen wahnsinnige Nachfrage auch gerade in diesem Bereich, sodass ich davon ausgehe, dass es auch da große Transaktionen geben wird.
Frage nach der Due Diligence. Kann man bei Defense-Tech-Unternehmen überhaupt eine saubere Due Diligence machen, wenn viele Geschäfte und Technologien, Verträge der Geheimhaltung unterliegen? Zum Beispiel die KI-getriebene Steuerungssoftware. Der Drohnenhersteller ist ja so ein bisschen das Herz der Unternehmen. Das muss ich bewerten, wenn ich da rein investieren will. Aber ich darf es vielleicht gar nicht, weil es geheim ist.
Also saubere DD sollte ich immer machen. Und in diesen Bereichen auf jeden Fall. Und du hast schon recht, das ist nicht ganz so einfach, auch da wieder ein Bereich, wo gerade wir Anwälte sehr gefragt sind, um diesen Prozess einerseits so zu steuern, dass er natürlich rechtskonform ist, andererseits aber auch, dass man so viel gibt, wie man eben geben muss. Aber klar, das ist nach jedem Target ist es unterschiedlich. Man arbeitet da viel mit Clean Teams, also das hat man auch sonst bei Prozessen, dass man also bestimmte Personen hat, die diese Informationen nur angucken dürfen. Das sind dann teilweise auch eben dann nur Anwälte, nur Berater. Wir sind ja sowieso alle zur Verschwiegenheit verpflichtet, dann aber auch gegenüber dem Mandanten, können das also im Endeffekt uns angucken und dürfen aber das nicht so machen, dass die Details dann quasi am Ende rauskommen. Ja, aber können zum Beispiel gucken, ist das IP, passt das alles, wenn die da selbst nicht reingucken dürfen. Also da gibt es dann sehr starke Abstufung. Das gibt es ja sowieso in dem Bereich, immer extreme Abstufung, je nachdem, worum es geht, wer sich das dann angucken darf und wie viel. Ist also kein einfacher Prozess. Aber da gibt's immer Mittel und Wege.
Finden auch Background-Checks statt? Es ist ja zum Beispiel, wenn du Sicherheit machen willst in so einem Unternehmen, durchleuchten die da deinen persönlichen Hintergrund? Keine Ahnung. Hast du Kontakte nach Russland, nach China? Hast du ein Führungszeugnis, ein sauberes Führungszeugnis zum Beispiel? Musstest du so einen Prozess auch durchlaufen? Beziehungsweise die Investmentmanager von PI müssen die auch durch so einen Clearance durchlaufen, dass sie als unkritisch eingestuft werden, bevor sie an diese Dokumente rankommen?
Also auch das wieder, das kommt sehr drauf an, worum es geht. Es gibt natürlich Security Checks, das betrifft aber typischerweise mehr die Unternehmen selbst, ganz vorne, wenn es darum geht, dass man mit dem Bundeswehr, also mit dem Beschaffungsamt zusammenarbeitet zum Beispiel. Da gibt's das natürlich. Und wie gesagt, das ist alles sehr, sehr einzelfallabhängig. Aber ja, wenn man sich auch anguckt, wie die Informationen weitergegeben werden in diesen ganzen, in dem Unternehmen dann, ja, typischerweise kennen das Investoren natürlich, ja, ich sag eigentlich, welche Informationen brauche ich, das schreibe ich in die Gesellschaftervereinbarung rein, die kriege ich dann auch. Das ist sicherlich im Defense-Bereich anders und teilweise eben auch an solche Freigaben geknüpft.
Sehr interessant. Dein kleiner Ausblick, Defense-Tech in 5 Jahren, wo werden wir stehen? Glaubst du, es wird in 5 Jahren schon eine richtig neue Säule der deutschen Industrie werden oder bleiben wir da doch eher in der Nische?
Also ich hoffe doch, dass es so sein wird, weil ich glaube, und das wissen die Leute, die in diesem Bereich quasi aktiv tätig sind und nicht nur in beratender Tätigkeit, noch viel mehr. Wir brauchen das einfach. Wir haben schon wahrscheinlich zu lange gewartet. Viele EU- und Skeptiker haben ja auch gesagt, wir haben eigentlich zu lange gewartet und das, was wir jetzt machen, ist auch dann zu wenig, was wir investieren. Das sehe ich anders. Wir haben jetzt eigentlich die Mittel, wir haben den Willen, wir haben auch sozusagen das letzte Zeichen bekommen, wir müssen jetzt was tun, sodass ich schon davon ausgehe, das ist ein großer Bereich und ist auch nicht, wie du es sonst oft hast, in so Hype-Cycles, dass du sagst, naja, das ist jetzt so 2 Jahre und dann geht es wieder runter, sondern dieser Bereich ist wahrscheinlich eher sowieso auf 5, 10 oder noch viel länger angelegt, weil es eben ein Thema ist, wo wir viel machen müssen, einfach eine extreme Dringlichkeit besteht und das führt dazu, dass das sehr, sehr, sehr gepusht wird von der Politik, von den Investoren, insofern ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial.
Erstaunlicherweise ist es ja so, wir haben ein paar Zahlen gehört, die diesen Defense-Tech-Markt definieren. Diese Zahlen verblassen ja im Vergleich zu dem Investitionsbedarf, den die Modernisierung unserer Strom- und Energieversorgung hervorrufen wird in den nächsten Jahren. Da sind wir so bei der zweiten Emerging-Tech-Branche in Deutschland, an die viele Hoffnungen geknüpft sind, die Energy-Tech-Unternehmen. Ja. Ist ja im Prinzip ein noch größerer Markt als Defense. Da ist viel Elektrotechnik mit im Spiel und auch das können deutsche Unternehmen ja traditionell gut. Entstehen bei Energy-Tech gerade auch solche Erfolgsstories wie bei Defense-Tech?
Auf jeden Fall. Und Energy-Tech ist auch vielleicht jetzt nicht mehr ganz so im Fokus aufgrund der Defense-Tech-Debatte, ist aber ehrlicherweise schon wesentlich länger als Defense-Tech ein starker Bereich. Also auch ein Bereich, wo auch die Politik ganz klar gesagt hat, wir müssen da rein investieren. Und ich würde auch sagen, insofern Tick weiter, weil eben viele Investoren da auch viele Transaktionen schon gemacht haben. Ja, das ist ein Bereich, wo wir genauso im Defense-Bereich die extreme Dringlichkeit mitbekommen haben. Ja, ganz anderer Natur, aber eben auch so, dass wir gesehen haben, oh, es kann auch mal sein, dass der ganze Strom ausfällt. Wir haben viel zu viel Strom, wo wir gar nicht wissen, wohin, wenn wir Wind und Solar haben, aber das kriegen wir irgendwie gar nicht in Süden. Ja, also ähnliche Dringlichkeit, starke Treiber und schon deutlich länger als Defense-Tech quasi im Fokus eigentlich der Investoren.
Aber man hört relativ wenig von großen Deals oder Finanzierungsrunden bei Energy Tech, weil es sie nicht gibt oder weil es die Leute einfach nicht so dringend interessiert im Moment.
Also ich höre schon davon. Aber du hast recht, es ist, sag ich mal, die richtig großen, die auch viel in Schlagzeilen waren, das war so 1,5, Enpal und so weiter. Aber es gibt auch hier in den Bereichen, also einerseits so klassische Finanzierungsrunden, also Kernfusion-Themen, die sind immer wieder in der Presse, weil es natürlich auch wahnsinnig spannend ist. Und dann natürlich aber auch so ein bisschen andere Konstruktionen, wo es keine klassische Finanzierungsrunde ist, sondern einfach, da ist es schon so, PEs reingehen und extrem viel Kapital reinstecken. Das ist dann viel im Markt Battery Energy Storage Systems, also Batterieenergiespeicher, wo eben PEs sehen, da kann man, quasi die Technik ist da, man muss es nur noch skalieren. Und da geht eben wahnsinnig viel Geld rein, ja. Und das ist dann keine klassische Finanzierungsrunde, aber was da für Summen fließen, das ist eben schon enorm. Also
ich habe gelesen, das fand ich ganz interessant, vor ein paar Wochen, es gibt wohl ein Unternehmen, das baut diese Energiespeicher, so an Stromverteilstationen, eher so ein Infrastrukturunternehmen und ist, glaube ich, ein großer Versicherer reingegangen, beziehungsweise über das Asset Management dieses Versicherers. Ich glaube, die Münchner Rück war es, aber nageln mich nicht darauf fest. Das heißt, es gibt so eine Art Infrastructure-Arm in diesem Bereich, wo diese Technologie schon ausgerollt wird. Es gibt wahrscheinlich aber auch Venture- oder Private-Equity-Investments in Unternehmen, die neue Technologien, effizientere Technologien entwickeln.
Ist das richtig? Ja, also genau so ist es. Die Startups, die neue Technologien entwickeln und eben die anderen auch Startups am Ende, aber die wir es auch teilweise sehen, haben wir auch einige solcher Deals beraten, einfach diese ganzen, wie es auf einer Energy-Messe letztens hieß, als ich darüber sprach, die quasi diesen ganzen VC-Stage übersprungen haben, ja, in dem einfach ein PE reingegangen ist. Und das gibt's eben, wenn die Technologie steht, und das hast du eben bei diesen Bereichen Batterieenergiespeicher, das hast du auch in den Bereichen Smart Metering zum Beispiel. Ja, da ist im Endeffekt, wir sind wahnsinnig gut in Deutschland darin, die Produkte zusammenzufügen zum Gesamtprodukt. Das ist da auch so. Das heißt nicht notgedrungen, dass wir das herstellen, aber dass wir eben das kombinieren und dann an den Markt bringen. Und dann ist es natürlich, ja, kannst du es gut skalieren. Es ist bankable, wie man immer sagt, also gut finanzierbar, weil es ganz klar ist, dass man damit Geld verdient, wie man damit Geld verdient. Und das sind natürlich so diese klassischen PE-Cases. Und dann, ja, neue Entwicklungen, die gibt's immer, wie man eben versucht, Decarbonization weiterhin voranzutreiben, wie man bessere Photovoltaikanlagen entwickelt, wie man auch eigene Batterien, erstmal eigene, dann vielleicht auch irgendwann bessere, aber ich denke mal, in Deutschland, Europa sollten wir erstmal darauf achten, eigene vielleicht zu entwickeln, bevor wir versuchen, mit zum Beispiel den Chinesen, die einfach wahnsinnig weit sind, da zu konkurrieren. Aber das gibt es eben auch viele Unternehmen, die ganz neue Technologien.
Wenn man sieht, mit welchen Wachstumsraten jetzt gerade neue Batteriespeicher angeschlossen werden und vor allem, was für ein Backlog ist an genehmigt oder beantragten Anschlüssen für Batteriespeicher, da wird einem ja fast schwindelig bei den Zahlen, die da im Raum stehen. Das heißt, es ist ein Riesenmarkt allein in Deutschland und darüber hinaus noch viel mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, immer wenn ein riesengroßer Markt entsteht, wer wird dieses Megageschäft machen? Wir in Europa oder wieder die Chinesen?
Also ich glaube, wie ich schon sagte, diesen Markt, gerade Batterieenergiespeicher, den haben viele, vor allen Dingen PE-Investoren, für sich entdeckt. Das heißt, und klar, die können von überall kommen, aber wir sehen auch viele aus dem deutschen und europäischen Markt. Auch da wieder muss man sich natürlich genau angucken, was wird da ganz genau gemacht? Ist da vielleicht auch die FDI-Clearance wieder entscheidend? Das ist dann natürlich wieder schwieriger, wenn Chinesen oder Amerikaner also einfach generell nicht EU einsteigen möchte. Ich glaube aber, das ist einfach ein Bereich, gerade weil man eben auch sieht, dass man da gut Geld mit verdienen kann und dass es ein relativ klarer Fall ist, ja. Und wir haben ja, wenn du so willst, nicht das Problem, Geld reinzuschmeißen. Ja, wir schmeißen vielleicht in Deutschland, Europa manchmal nicht so viel rein, aber eigentlich, wir sind vielleicht ein bisschen risikoavers. Das heißt, wenn wir sehen, wie bei diesen Fällen, ach, das ist im Technik steht, wir müssen eigentlich nur noch skalieren, dann kommen natürlich auch die großen PEs, die da sehr gewillt sind, Geld reinzuschmeißen, ja.
Die Eigentümerseite ist ja nur eine Sache, die reguliert werden kann. Es gibt ja auch noch eine mögliche positive Regulierung. Zum Beispiel aus den Telekomnetzen hat man ja Huawei oder die Chinesen rausgeworfen, aus Gründen, dass man diese kritische Infrastruktur schützen will vor ungewollten Zugriff von außen. Jetzt sind die Energienetze ja mindestens genauso heikel wie die Telefon- oder Datennetze. Könntest du dir vorstellen, dass es da gewisse Ausschlusskriterien gibt, zum Beispiel, dass Batterietechnik, Netztechnik, Verteiltechnik, dass es da so bei Europe oder bei Western Klauseln geben wird, die einfach den Markt den europäischen Anbietern exklusiv dann lassen?
Das kann ich mir schon vorstellen. Es ist ja auch schon so, dass man teilweise Anreize schafft, sowieso eher in Europa Dinge zu entwickeln. Es ist auch so, wenn man Cybersecurity Standards erfüllen möchte, ist es oft so, und das ist ehrlicherweise ein großer Edge von den deutschen Gründern und Unternehmen, dass sie eben sehr, sehr gut diese Cybersecurity Zertifikate quasi sich also einhalten und da besonders sicher sind. Am Ende des Tages, wenn man es jetzt rein rechtlich sich anschaut, solange ja alles den Zertifizierungen entsprechend eingehalten wird, ist es ja am Ende egal, ob es ein Deutscher, ein EU-Player oder eben ein globaler Player ist. Aber klar, man merkt es ja jetzt schon, man ist auch immer so eine Sache von Vertrauen. Was da kommen wird, wird man sehen. Ich finde es insgesamt natürlich so ein bisschen schade, dass wir von diesem Globalisierungsgedanken schon in den letzten Monaten, Jahren deutlich wegkommen und immer mehr wieder anfangen, uns abzuschotten. Aber ja, auf der anderen Seite hat man eben auch gesehen, in gewissen Bereichen muss man es tun. Also ich bin gespannt, was da kommen wird. Vorstellen kann ich es mir, aber in der Umsetzung auch gar nicht so einfach wahrscheinlich.
Bei den Batteriespeichern und der Technologie, hast du gesagt, sind Finanzinvestoren schon sehr aktiv. In welchen anderen Teilbereichen von Energy Tech siehst du noch viel Private Equity oder Mature Venture Capital Aktivität?
Also genau, neben Batteriespeicher und so Smart Metering viel auch immer, wenn es quasi gute Buy-and-Build-Lösungen gibt. Und Smart Metering ist ein Bereich davon, aber auch generell, wenn es darum geht, dass ich versuche, den Stromkonsum zu streamlinen, also sämtliche Produkte, die im Endeffekt, es gibt teilweise so Softwareprodukte im Endeffekt, die viele, viele kleine Energielieferer, aber auch die Abnehmer sozusagen verbünden, wie so ein kleines Kraftwerk, wie so ein gemeinsamer Teil und dadurch alles optimieren. Das sind so Bereiche, die, glaube ich, extrem interessant sind und eben Buy and Build, also eine klassische Plattform, die jetzt, ich erwerbe ein Unternehmen und baue dann darauf auf und baue immer so die Teile zu, die ich brauche. Das ist, glaube ich, extrem spannend, weil es gibt viele Bereiche, wo die Technik steht und man im Endeffekt dem Kunden so viel mehr Vorteile gibt und das geht dann los, ich gebe ihm den Strom, ich gebe ihm dann die Services, habe lange Serviceverträge, kann durch die Software, die ich habe, sehr genau sehen, was braucht er eigentlich, wofür braucht er viel, wofür braucht er wenig, was sind eigentlich die Probleme, was sind irgendwie die Chancen, oft ohne wenig Leute, die rausfahren müssen, weil ich das alles schon digital sehe. Und ich glaube, in diesen ganzen Lösungen steckt extrem viel Potenzial und damit auch extrem viel Geld, was gemacht werden kann.
Jetzt ist die Bundesregierung ja gerade dabei, die Energiewende neu aufzusetzen, mit dem Ziel, die volkswirtschaftlichen Kosten zu reduzieren. Das geht natürlich um die ganz großen Tickets, wie jetzt Netzausbau und so weiter. Solche B2C-Geschäftsmodelle, wie du sie gerade beschrieben hast, sind da wahrscheinlich nicht zwingend von betroffen. Aber hemmt diese politische Ungewissheit, was da jetzt politisch auf den Weg gebracht wird in den nächsten Monaten? Im Moment so ein bisschen das Investitionsinteresse von Finanzinvestoren an der Branche oder ziehen die voll durch?
Also ich glaube, da, wo die Erlöse planbar sind, wo man eben, was ich eben schon sagte, wo man sieht, da kann man gut skalieren und da wird jetzt auch eigentlich nichts von der Politik kommen. Da fließt das Kapital und da wird mehr und mehr gebaut. Klar, das ist immer so ein Bereich, also wenn man auf einige Lösungen, die bauen quasi nur darauf auf, wie der regulatorische Rahmen ist. Und wenn der dann geändert wird, dann fällt so ein bisschen die Lösung weg. Aber ich glaube, am Ende ist die Klarheit da, dass dieser Bereich gerade in Deutschland und Europa und übrigens auch in den USA, wo man dachte nach den Aussagen Anfang des Jahres, ist gar nicht mehr so. Aber ich war gerade in Texas auf einer Messe, da ist es auch immer noch ein sehr, sehr starkes Thema für die Investoren, dieser ganze Energiebereich. Also man sieht einfach, es ist ein Bereich, der wird gepusht und insofern glaube ich, fließt da weiter in das Kapital. Es mag bestimmt die eine oder andere Lösung geben, wo man vielleicht nochmal kurz abwartet, was da kommt. Aber ich glaube, die Rahmen werden mehr und mehr klar, sodass das schon ein deutlich rechtssicherer Bereich ist als noch vor einigen Jahren.
Was machen denn die großen Konzerne, die Strategen im Strom- und Energiebereich, die ABBs, Siemens Energies, E.ONs und so weiter? Interessieren die sich schon M&A-seitig für die Rising Stars und die Zukunftstechnologien oder warten die eher noch ab, bis sie irgendwann für 10 Milliarden Euro so einen Marktführer übernehmen können?
Also was wir so mitkriegen, ganz unterschiedlich, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, wird es immer seltener, dass man selbst so Greenfield-mäßig versucht, die Lösung zu entwickeln. Man sieht eben, dass es da viele tolle Startups gibt, die diese Lösung selbst entwickeln und man, klar, dann gibt es immer die Möglichkeit, ich warte, bis das groß ist und dann kaufe ich das. Vielleicht sind aber auch andere schon dran. So, das ist relativ oft auch da, wie auch im Defense-Bereich, da sind wir gar nicht so zu sprechen drauf gekommen, Kooperationen gibt. Ja, oft diese Idee, Partnering first, also ich überlege mir erst, wer könnte mein Partner sein, gehe da so ein bisschen rein, schaue auch, passt das eigentlich rein in mein Unternehmen und dann wird es vielleicht mehr, ich mache vielleicht ein Joint Venture oder ich mache eine Minderheitsbeteiligung und habe dann aber Agreements, dass ich quasi auch selbst ein guter Kunde bin und so weiter, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber ich glaube, das haben gerade auch die großen Unternehmen eben gesehen, dass es wahnsinnig hilfreich ist, mit den jungen Unternehmen zu kooperieren und klar, dann manchmal wird die Lösung dann auch gekauft oder wie gesagt, so eine Joint Venture Lösung. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
Aber das ist ja so ein bisschen eine Parallele zu dem Defense-Tech-Thema von eben. Wir haben, sagen wir, extrem technologiegetriebene Unternehmen, die natürlich irgendwie auch agil bleiben müssen, um sich weiterzuentwickeln, die noch nicht interessant genug sind für große Konzerne, vielleicht auch nicht leicht integrierbar und auch selber noch nicht in die Konzerne rein exiten wollen. Das ist ja eigentlich ein klassischer Sweet Spot bei beiden Branchen für Finanzinvestoren, Venture oder PE, um diese Skalierungsphase, diese Reifephase zu begleiten, bis es irgendwann konzernfähig ist. Siehst du das auch so, dass das jetzt goldene Jahre sind, im Prinzip der Aufbau dieser beiden neuen Sektoren, in denen Finanzinvestoren die größte Rolle spielen können, bevor es zu groß wird?
Auf jeden Fall, ja. Also auf jeden Fall. Ich würde immer nicht sagen, dass es nur Finanzinvestoren sind, ja, Strategen eben auch viel, aber es ist ein Bereich, ja, der wird in den nächsten Jahre mehr und mehr werden, ganz klar. Ja. Ist eben ein Bereich, wo es sehr, sehr viel neue Lösungen gibt und auch sehr, sehr schnelles Wachstum. Und ja, wenn die Lösungen dann stehen, wie gesagt, PEs sind jetzt dafür bekannt, dass sie natürlich schon warten, dass sich die Lösung, dass man sieht, die Lösung funktioniert auch. Das ist ja eben auch der Unterschied zwischen Venture Capital und PE. Wobei auch die PEs, was man eben sieht, viele Growth Funds aufsetzen und insofern auch einen Tick eher vielleicht auch reingehen. Also vielleicht, wenn die Lösung noch nicht komplett so 100% ist. Aber das ist auf jeden Fall ein Bereich, also Energy Tech, Defense Tech, es gibt ja noch viele andere Bereiche, aber das sind auf jeden Fall zwei Bereiche, die man extrem im Auge haben muss die nächsten Jahre.
Auch hier frage ich dich noch nach deiner Prognose. Energy Tech in 5 bis 10 Jahren, kreiert die Modernisierung Energiesysteme eine neue marktführende Industrie made in Germany, ja oder nein?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja? Also ja, das ist natürlich eine sehr starke Antwort. Ich kann mir das schon vorstellen. Die Frage ist so ein bisschen, in welchen Bereichen, also wenn man jetzt auf Batterien guckt, kann ich mir das nicht so ganz vorstellen. Ja, es gibt natürlich viele, die versuchen auch Made in Germany oder Made in Europe Batterien herzustellen. Da sind wir aber schon noch ein bisschen hinten dran, würde ich sagen. Ich glaube, wir kommen viel über dieses Gesamtkonzept, dass wir also die Lösung, jetzt zum Beispiel die Batterien, uns dann einkaufen, dann aber die Softwarelösung darum bauen. Gut, und dann natürlich auch andere Engineering-Themen, die wir sehr gut abdecken. Ich glaube schon, diese Bereiche sind einfach prädestiniert für Made in Germany, weil wir haben eben viele gute Ingenieure und das ist ein Bereich, der ist eigentlich wie für uns gemacht. Ja, aber am Ende wird sich zeigen, weil auch da wieder die große Frage ist, kommt eben das Kapital in den Markt? Wir gehen alle davon aus, es gibt wahnsinnig viel Geld aktuell. Es ist auch ein extremer Push und alle wollen es. Es gab aber in der Vergangenheit das natürlich auch schon oft, dass es viel geredet wurde und dann kamen am Ende doch die US-Investoren, die ihm das Geld auf den Tisch gelegt haben und dann wandern teilweise Unternehmen ab. Klar, vorausgesetzt FDI-mäßig geht das mit dem Inhaber-Kontrollverfahren, aber das ist natürlich so ein bisschen die Frage, stecken wir wirklich so viel Geld rein, wie wir das vorhaben? Aber aus meiner Sicht sieht alles eigentlich danach aus, sodass ich sehr, sehr positiv für die nächsten Jahre.
Das ist ein sehr positives Fazit, vor allem ein sehr direktes Fazit, insbesondere für einen Anwalt. Du hast, glaube ich, nur ein einziges Mal in unserem Podcast gesagt, es kommt darauf an, dass es...
Guck mal, ich hätte gedacht, ich hätte es öfter gesagt.
Ich habe nur einmal gezählt, also wir schauen nochmal kritisch nach. Aber ich glaube, man sieht, dass du ein echter Insider bist, der mehr sieht in der Branche als nur die Verträge. Lieber Stefan, das war ein wirklich spannender und vielfältiger Podcast mit Deals und strategischen Manövern, aber auch einer Menge Unternehmertum und Zuversicht. Ja, herzlichen Dank für deine Einblicke und dass du bei uns warst.
Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank.
Also, ihr habt das gehört, es gibt noch Rising Stars in Deutschland, die das Zeug zu Weltmarktführern haben und damit vielleicht auch für den einen oder anderen von euch eine gute Investitionsgelegenheit sein könnten. Insofern hoffe ich, dass euch dieser Podcast gefallen hat und er auch nützlich war. Bleibt uns gewogen, macht es gut und auf bald bei WhatsApp Corporate Finance. Euer Michael, heute mit unserem Defense and Energy Tech Insider Stefan Witte. Auf bald.
Musik? What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com